Jesus Christus, ich danke dir, dass dein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Und ich danke dir auch, dass dein Wort Balsam ist für unsere Wunden. Und dass beides heute Morgen auch geschieht, auch durch den Dienst an deinem Wort. Das bitte ich dich von ganzem Herzen. Amen. 2006 hatten wir in Deutschland ein großes Ereignis. Weltmeisterschaft. Deutschland wurde Weltmeister. Zumindest Weltmeister der Herzen. Italien hat das Finale gewonnen. Diese Weltmeisterschaft stand unter einem Motto. Wer kann sich daran erinnern? Genau, die Welt zu Gast befreunden. Und damit sollte der Sport und die Gastfreundschaft der Deutschen miteinander verbunden werden. Und so haben wir dieses Sommermärchen erlebt, vor allem für die, die sich dafür interessieren. Und ich möchte es heute Morgen als Aufhänger nehmen, um über Gastfreundschaft auch angesichts von Corona mit uns nachzudenken. Jemand hat mal gesagt, Gastfreundschaft ist die Kunst, seine Besucher zum Bleiben zu veranlassen, ohne sie am Aufbruch zu hindern. Und dreimal dürft ihr raten, wo dieses Zitat herkommt. Ostdeutschland. Ich möchte das jetzt nicht als Querschnitt für unsere Gesellschaft nehmen, aber da ist doch vielleicht was dran. Drei Bibelstellen wollen uns heute Morgen durch dieses Thema leiten. Römer 12, Vers 13. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt Anteil, nach Gastfreundschaft trachtet. Hebräer 13, Vers 1 und 2. Nee, nicht Vers 1 und 2. Doch, Vers 1 und 2. Die Bruderliebe bleibe, die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Und zwar geht es hier bei Gastfreundschaft um den Fremden und um den, der ohne Anmeldung kommt, der quasi unverhofft kommt. Und 1. Petrus 4, Vers 9, sei gastfrei gegeneinander ohne Zimmern. Die meisten Briefe haben einen theoretischen oder einen theologischen Teil, wie wir sagen, und einen praktischen Teil. Und diese Aussagen stehen alle ausnahmslos in dem praktischen Teil. Es gibt einen ersten Teil, der erklärt, der offenbart, der erklärt. Und dann ist das, was dort gelehrt wird, soll sichtbar praktisch werden in den Gotteskindern. Wir haben das auch in Matthäus 5 in der Bergpredigt gehört. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Ergänzen möchte ich noch dazu lesen, Matthäus 10, Vers 40. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Und Matthäus 25, Vers 40, da geht es darum, dass man jemand ein Glas Wasser gibt. Und der König wird antworten zu ihnen und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wir wollen im ersten versuchen, Gastfreundschaft etwas zu definieren. Das erste ist aus der ganz normalen Wikipedia, da heißt es, die Gastfreundschaft ist die freundliche Gesinnung, die einen Besucher von seinem Gastfreund bei seiner Beherbergung, Bewirtung und Unterhaltung entgegengebracht wird. Und eine biblische oder eine geistliche Definition könnte man vielleicht wie so fassen, Gastfreundschaft ist ein Sinnbild für das erbarmende Handeln Gottes, seine gnädige und ungeschuldete Zuwendung den Menschen gegenüber, und zugleich für die nach außen gerichtete Liebe des Menschen seinem Nächsten gegenüber. Und als ich mir so Gedanken gemacht habe, ich muss dazu sagen, das Thema, das brennen wir schon länger unter den Nägeln, da sind mir verschiedene Beispiele aus der Bibel eingefallen. Und ich möchte mal kurz die Runde aufmachen, wo fallen euch Beispiele ein, wo Menschen bei anderen zu Gast sind? Abraham, ein bisschen genauer. Genau. Und was hat der Abraham erlebt? Er hat Gott bei sich beherbergt gehabt. Und schon was? Prima, sehr gut. Sehr gut, jawohl. Da war der Jesus unterwegs und sagt, komm zu uns, denn es wird Abend werden. Was haben sie erlebt? Sie haben Jesus getroffen. Sehr, sehr gut. Was ist bei Zachäus nicht passiert? Der Zachäus war nach dem Besuch ein anderer Mann wie vorher. Jawohl, auch er hat Es ist ganz interessant, dass Jesus ist bei allen Leuten eingeladen gewesen, beziehungsweise er hat sich auch selber eingeladen. Ich dachte auch noch an Laban und Eliezer. Vielleicht erinnert ihr euch noch an unsere Predigtreihe durch den 1. Mose. Da sagt der Laban zu dem Eliezer, der Eliezer war auf der Suche nach einer Frau für den Isaak, und er sprach: Komm herein, du Gesegneter des Herrn, warum stehst du draußen? Habe ich doch schon das Haus aufgeräumt und auch für die Kamele ist Platz da. Da kam der Mann ins Haus und man sattelte die Kamele ab und gab dem Esel Stroh und Futter, ihm aber Wasser, um seine Füße zu waschen und die Füße der Männer, die bei ihm waren. Dann wurde ihm Essen vorgesetzt. Also Gastfreundschaft hat was mit Aufnahme, mit Beherbergung, mit Bewirtung und auch mit dem Schutz des Gastes zu tun. Wir denken an Esther und Haman, die hat ihn auch eingeladen, die hat natürlich ein ganz gewisses Ziel damit gehabt. Wir denken an einen folgenschweren Besuch bei Hiskia, der hat gleich mal den König von Babylon bei sich eingeladen, hat ihm alles gezeigt und es hatte weitreichende Konsequenzen. Jesaja fragte nachher, was haben Sie in deinem Haus gesehen? Hiskia sagte, ich habe alles gesehen, was in meinem Haus ist. Es gibt nichts in meinen Schatzkammern, das ich Ihnen nicht gezeigt hätte. Und es war verhängnisvoll. Maria und Josef haben kein Gasthaus gefunden, um den Herrn Jesus zur Welt zu bringen. Jesus hat mal 5000 Männer auf einmal eingeladen und hat sie mit Essen versorgt. Die ersten Jünger in Johannes 1, sie waren bei Jesus zu Hause. Sie haben gesehen, wo er wohnt. Hast du eben gesagt, Jesus bei Maria und Martha? Genau, der hat es nicht selber gehabt, aber er hat dafür geschaut, dass ihm geholfen wird. Sehr gut. Jesus war mal bei der Schwiegermutter von Petrus, die war krank. Er hat sie besucht, wahrscheinlich ohne Maske. Vielleicht hat sie auch so ein Virus gehabt. Und was hat die gemacht? Sie war gesund, sie hat die Jünger, und es waren einige, vielleicht sogar mit Familien, bewirtet. Jesus war mal auch bei einem anderen Pharisäer, der hieß Simon. Der hat da gegessen und dann kam eine Frau herein, die hat dann Jesus gesalbt, vor versammelter Mannschaft. Und dann sagt Jesus zu ihm, vor versammelter Mannschaft: Simon, ich habe dir was zu sagen. Also wo Jesus war, wo du Gast war, da war manchmal auch Action. Ich denke an Matthäus 22, wo eine verweigerte Einladung zum Hochzeitsmahl ja folgenschwere Auswirkungen hatte. Und die Liste könnte man jetzt fortführen. Ich möchte an die drei Verse, die wir gerade zu Beginn gelesen haben, kurz ein paar Dinge sagen. Ich weiß, wir haben wenig Zeit, aber doch einige Bemerkungen. Römer 12, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Der Römerbrief, er beschreibt systematisch, wie der Mensch als verloren und als Feind Gottes in die Gemeinschaft mit Gott kommt, weil er Rettung erfährt, weil Jesus sein Leben für ihn gegeben hat, um es kurz zu sagen. Er bekommt den Geist. Er wird jetzt durch den Geist geleitet, Römer 8. Und dann kommt aber Römer 9 bis 11, auch das Israel wird mit hineingenommen, als Beispiel, um zu zeigen, wie Gott es auch mit Israel macht. Und dann kommt ab Kapitel 12 ganz praktische Unterweisungen an Kinder Gottes. Und es beginnt mit Vers 1 und 2, ein lebendiges Opfer zu sein. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Es geht nicht darum, sich der Welt anzupassen, sondern dass unser Sinn erneuert wird. Und dann folgen eben spezifische Aussagen. Und dann in Vers 9, das ist ganz interessant, das könnte man aufschlagen, Römer 12, Vers 9, da heißt es: Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung dem anderen zuvor. In Hoffnung freut euch, in Trübsal hart aus, am Gebet halt an, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt Anteil, nach Gastfreundschaft trachtet. Also, es geht um Liebe. Die Liebe sei ungeheuchelt und da ist Gastfreundschaft eine Auswirkung dessen. Und da wird nicht angedeutet, dass es nur für bestimmte Personen ist oder gar für einen bestimmten kulturellen Kreis. Nee, jeder nach Gastfreundschaft trachtet. Und das geht nur, wenn wir die Türen füreinander nicht verschließen. Helga Henry, die Frau des bekannten englischen Predigers hat gesagt, christliche Gastfreundschaft ist nichts, was man sich aussuchen kann. Sie ist keine Sache des Geldes, sie ist keine Sache des Alters, der gesellschaftlichen Stellung, des Geschlechts oder der Persönlichkeit. Christliche Gastfreundschaft ist eine Sache des Gehorsams Gott gegenüber. Und es heißt hier, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt Anteil oder nehmt teil. Für Paulus war es immer wichtig, nicht nur das Evangelium zu bringen, sondern auch sein Leben zu teilen. Das steht in 1. Thessalonicher 2. Und hierfür trachten heißt es eigentlich nachjagen. Und das hat den Sinn, dass wenn jemand ein Tier erjagt und sich darüber freut, wie er die Beute nach Hause bringt. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie der Adler, der jetzt was gefangen hat und es nach Hause bringt. So sollen wir nach Gastfreundschaft trachten. Und es hat auch was damit zu tun, mit Streben und mit Begeisterung. Also nicht, müssen wir den einladen, sondern mit Begeisterung trachtet danach. Und es geht vor allem um die Heiligen, also um Kinder Gottes. Nimmt an den Bedürfnissen der Heiligen Anteil, trachtet nach Gastfreundschaft. 1. Petrus 4, also hier ging es sehr stark um das Trachten. Beim zweiten, seid gastfrei gegeneinander, ohne zu murren. Auch hier geht es darum, hier waren Geschwister, die haben alles verloren, vielleicht auch durch Verfolgung. Und auch hier heißt es in 1. Petrus 4, Vers 9, im und Vers davor, das fand ich echt interessant, 1. Petrus 4, Vers 9 oder Vers 8. Ich muss es gerade uns jetzt vorlesen, da heißt es, 1. Petrus 4, Vers 7. Es ist aber nahegekommen, das Ende aller Dinge, seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allem aber, also das ist das Höchste, habt untereinander eine inbrünstige Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei, ohne Murren. Und hier geht es um die generelle alltägliche Gastfreundschaft. Und zwar auch um das Gegenseitige, nicht um das Exklusive, nur für Bestimmte, sondern eine grundsätzliche Gastfreundschaft. Und dann ohne Murren. Murren ist der Feind der Liebe. Murren macht viel kaputt. Das Motzen, das sich aufregen, Missklang, Enttäuschen und Unzufriedenheit. Da haben wir Besuch eingeladen, aber der ist ziemlich langweilig. Dann bleibt er länger als geplant. Dann isst er mehr, als wir haben. Dann stellt er noch eine blöde Frage und macht vielleicht noch ein Schrammen mir in das Möbelstück oder sonst wo hin. Ich fange an zu murren. Seid gastfrei, ohne zu murren. Jemand hat gesagt, Gastfreundschaft ist Fleisch und Muskeln an den Knochen der Liebe. Wie soll Liebe sichtbar werden? Nicht nur, wenn wir sagen, indem wir es tun. Und alle, ich nehme es vorweg, alle drei Stellen sagen, es hat was mit Gastfreundschaft zu tun. Ja, die Kosten der Gastfreundschaft annehmen. Ich weiß, Gastfreundschaft kann ausgenutzt und oberflächlich und sogar gefährlich sein. Ich denke, der Hauptgrund, warum wir das nicht tun, ist, dass wir einfach auch, wir wollen unsere Ruhe haben, wir wollen unsere Bequemlichkeit haben und wir wollen schon gar nicht, dass sich einer bei uns einmischt. Vielleicht sind wir noch geizig. Und es kann, Geister können unangenehm sein. Also wenn du Gast bist, das ist nicht das Ziel von dir natürlich, unangenehm zu sein, aber wir sehen das, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, da kann es zur Sache gehen. Gastfreundschaft ist eine Möglichkeit, die geistlichen Gaben praktisch einzugeben, denn unmittelbar nach diesem Vers geht es um die Geistesgaben. Auch hier geht es um die Heiligen, seid gastfrei gegeneinander, ohne zu murren. Und Hebräer 12, 13, Vers 1 und 2, die Bruderliebe bleibe, die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Auch hier gehe ich der Kontext, wo diese Aufforderung hineingeredet wird, die Liebe. Gastfreundschaft ist ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Im Hier und Heute kann es durch Stress und Antriebslosigkeit passieren, dass wir Gottes Gebot vergessen, vernachlässigen und es einfach nicht tun. Und hier wird gesagt, einige haben Engel beherbergt, ohne es zu wissen. Ich denke, da wird angespielt auch auf den Abraham, oder? Der hat da drei Gäste eingeladen. Und erst als sie da waren, wurde ihm klar, Mensch, das Kind, da hat ja Gott zu Besuch. Ja, wenn du Gäste einlädst, dann kann es sein, dass der Gast dir zum Segen wird. Wir denken oft andersrum. Wir denken, wenn ich ihn einlade, dann bin ich ein Segen für den. Ich gebe ihm was zu essen, ich gebe ihm ein Dach über dem Kopf, ich gebe ihm Gemeinschaft und so weiter. Aber hier waren offensichtlich die Rollen vertauscht. Der Gast wird dir zum Segen. Und es waren seine Begegnungen, die der Herr Jesus dir hatte, ja oft so. Er wurde eingeladen und er wurde dann zum Segen für andere. Mancher Gast, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, hat uns zum Lachen gebracht, hat uns zum Nachdenken gebracht, zeigt mal Perspektiven auf und so weiter. Nicht jeder ist natürlich ein Engel. Und die Motivation sollte auch nicht sein, dass wir gesegnet werden. Aber wollen wir uns daran erinnern, das nicht zu vergessen. Und wenn es ausgefacht wurde, dann wollen wir es wieder anfachen. Ja, es gibt Grenzen der Gastfreundschaft, das möchte ich ganz kurz nur sagen. Die Bibel macht deutlich, dass wir Irrlehrer und unbußfertige Christen nicht einladen sollen. Ich habe dir Stellen hier angegeben, wenn das jemand nachlesen will. Das ist eine ernste Sache. Gemeinsame Tischgemeinschaft ist ein Zeichen der Einheit und des Friedens. Das wird vor allem am Abendmahl deutlich. Und wenn aber mit Irrlehrer und unbußfertige Christen, da sollen wir das nicht tun, um nicht etwas außen hin zu zeigen, was innerlich eigentlich gar nicht da ist. Ich dachte an die Stelle, wo Petrus in dem Galaterbrief wird das erwähnt, er war zu Tisch mit Juden und dann kamen da Heiden dazu, oder war es andersrum? Nee, andersrum. Und dann hat er auf einmal die Tischgemeinschaft verlassen und hat sich abgesondert. Hier ging es nicht um Urlaub und solche Dinge. Und Paulus hat ihn scharf ermahnt. Es geht nicht. Tischgemeinschaft ist was Herrliches, was Schönes. Ein Zeichen der Liebe und des Friedens. Und jetzt noch einige praktische Dinge. Und zwar gilt es nicht nur für Gemeindeleiter übrigens, von den Gemeindeleitern, von ihnen wurde gesagt, sie sollen gastfrei sein. Und wir haben an den drei Stellen gesehen, das betrifft alle, nicht nur die Gemeindeleiter. Überleg mal, wen hast du zu Hause zu Gast? Das sind oft verschiedene Gruppen, oder? Das ist zum einen die Familie. Deine Kinder, deine Eltern, deine Geschwister, vielleicht Enkel. Eine tolle Sache, Familie so zu haben. Und dann gibt es auch geistliche Geschwister, das sind übrigens verwandtschaftsmäßig deine Nächsten. Mit ihnen wirst du die Ewigkeit verbringen. Hoffentlich sind deine leiblichen Geschwister auch deine geistlichen Geschwister. Und dann gibt es eben auch, wir nennen sie Ungläubige, oder die Bibel nennt sie Ungläubige, Menschen, die Errettung brauchen. Und auch die sollen wir einladen. Der Herr Jesus hat es immer wieder getan. Bitte Gott um Weisheit, das ist mir so wichtig. Wer wann vor wem den Vorrang hat? Frag Gott, wie du das machen sollst. Ich glaube nicht, dass es immer richtig ist, immer zuerst die Familie zuerst einzuladen. Oder immer zuerst die Gemeindegeschwister oder überhaupt Geschwister einzuladen. Oder immer erst die Nachbarn oder so einzuladen. Überlege und frage Gott, wann vor wem den Vorrang hat. Und dann, wie würdest du dich im Befolgen von Gottes konkretem Gebot einschätzen? Das Gebot ist relativ eindeutig. Den Geschwistern aus Thessalonich konnte der Paulus schreiben, was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibt. Denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Das tut ihr ja gegen alle Brüder in ganz Mazedonien. Punkt. Und dann macht der Paulus weiter und du denkst, sag mal, reizt nicht. Er sagt, wir ermahnen euch aber, Brüder reichlicher zuzunehmen. Also, wenn du schon ein offenes Haus hast, nimm reichlich zu. Da kommen wir nachher auch noch auf ein paar ganz konkrete Dinge. Wenn das bei dir nicht so ist, dann überleg mal, was könnten die Gründe sein, warum du Gottes Auftrag nicht erfüllen kannst. Und da gibt es manche Sachen schwierig. Klar. Räume, wenn möglich, Hindernisse mit Gottes Hilfe aus dem Weg. Vielleicht hat es ja was mit einfach Bequemlichkeit zu tun oder mit Streit. Nimm dir Gaius zum Vorbild. Haben wir jetzt nicht die Zeit dazu. Jemand hat gesagt, wenn wir die Türen unseres Zuhauses nicht füreinander öffnen, ist die Realität der örtlichen Gemeinde als eng verbundene Familie von liebenden Brüdern und Schwestern nur eine Theorie. Wenn wir die Türen unseres Zuhauses nicht füreinander öffnen, ist die Realität der örtlichen Gemeinde als eng verbundene Familie von liebenden Brüdern und Schwestern nur eine Theorie. Und zu guter Letzt, die Zuhause ist der ideale Ort, um mit dem Dienen anzufangen. Unser Zuhause, das wir haben, das ist ja nicht unser Besitz, es ist uns anvertraut. Um als Gottes Verwalter ihm Ehre zu bringen. Es ist der erste Ort, um Geschwister zu ermutigen, sie zu stärken, sie zu trösten, vielleicht auch sie zu hinterfragen. Und es ist vor allem Ausgangspunkt des Evangeliums. Jesus nutzte ganz effektiv Tischgespräche dafür. Es sind, glaube ich, nicht so sehr die Gemeinderäume, sondern es ist dein Zuhause, wo das Evangelium hinausgetragen werden soll und kann. Und jemand hat gesagt, 90% der Evangelisation ist Liebe. Und überlegt mal, wie ihr alle zum Glauben kamt. Wo kamt ihr zum Glauben? Wahrscheinlich bei anderen Menschen, die euch in euer Leben reingelassen haben, Anteil genommen haben, wo du Anteil nehmen konntest an deren Leben. Und dann was, da zucke ich jedes Mal zusammen, wenn ich das lese. Ich lese euch mal vor. Da könnt ihr mal drüber nachdenken. Er sprach aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte. Wenn du ein Mittag oder ein Abendmahl machst, so lade nicht deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir Vergeltung zuteil werde, sondern wenn du ein Mahl machst, lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein. Und glückselig wirst du sein, das haben wir doch in der Bergpredigt gehabt, oder? Und glückselig wirst du sein, wenn sie nichts haben, um dir zu vergelten. Denn es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Also irgendwie zittert es mir heute schon, wenn Gott mir eines Tages diese Frage stellt. Du, wie hast du eigentlich das gemacht? Ja, wie siehst du dein Zuhause? Natürlich ist Zuhause ein Ort des Rückzugs, ein Ort der Erholung, ein Ort der Ruhe. Simon der Gerber in Apostelgeschichte 9, der hat sein eigenes Zuhause als Operationsbasis für Petrus für die Evangeliumsverbreitung in Joppe gemacht. Die Lydia, die kam zum Glauben, sie war eine reiche Frau, eine Geschäftsfrau. Sie hat nicht gesagt, ja, das lassen wir lieber die anderen machen. Sie hat ihr eigenes Zuhause, die Brüder eingeladen, sie sollten von dort das Evangelium verkünden. Philemon, Paulus in Philemon 22, lädt sich Paulus bei ihm ein. Sagt, wenn ich komme, dann werde ich bei dir sein. Ich habe mich gefragt, würde Paulus sich so frei fühlen, sich auch bei mir einzuladen? Und vieles mehr. Und jetzt zum Schluss, zu glauben, dass die Gastfreundschaft wichtig ist und dass Gastfreundschaft tatsächlich zu üben sind zwei verschiedene Dinge. Und klar, wir haben unterschiedliche Ausgangspositionen, alle wie wir sitzen. Es ist vielleicht schwierig für einen alleinstehenden Menschen, der Familie mit 10 Kindern, also bereit sein, einfach mal einzuladen. Vielleicht ist der eine Ehepartner ungläubig. Und vieles mehr. Aber überleg dir, du hast auf jeden Fall die Aufgabe und das Gebot, dein Leben mit anderen Menschen und auch mit deinen Geschwistern zu teilen. Frag Gott, wie das in deiner Situation möglich ist. Und nochmal, Gastfreundschaft ist mehr, viel mehr, als ein 5-Gänge-Menü zu machen. Es gibt halt Kuchen bei Aldi. Gar nicht schlecht. Ja, wir haben unterschiedliche Ausgangspositionen. Und jetzt mal ganz konkret. Nimm dir vor, einmal im Monat eine Person, ein Ehepaar oder eine Familie aus der Gemeinde einzuladen, zu dir nach Hause. Bitte Gott vorher um Weisheit und Kraft und den Willen und auch die Freude, das zu tun. Mach dir vielleicht vorher Gedanken, was du reden willst mit ihnen. Und auch wenn du dort eingeladen bist, überleg dir, was könnte dem anderen zum Segen sein? Stell dich auf den Besuch ein. Wenn da jemand Veganer ist zum Beispiel oder Vegetarier, wäre es blöd, wenn du ihm eine Schlachtplatte vorsetzt. Du zeigst damit wahrscheinlich nicht die Liebe ihm gegenüber. Und wenn die Geschwister bei dir zu Hause sind, vielleicht kannst du mit ihnen beten, vielleicht mit ihnen singen und dich auch über geistliche Dinge mit ihnen austauschen. Feiertage sind besondere Anlässe, bedürftige Glaubensgeschwister dazu einzuladen. Lad Missionare ein, wenn sie da sind. Ist doch wichtig für deine Kinder, dass sie das sehen. Und ein zweites, und das möchte ich mir besonders auf die Fahne schreiben, schreib dir die Namen deiner Nachbarn auf und bete für sie. Deine Nachbarn sind dein Aufgabengebiet. Die Nachbarn von anderen sind wahrscheinlich nicht mein Aufgabengebiet. Aber meine Nachbarn sind, glaube ich, mein Aufgabengebiet. Und überleg dir, ob es möglich ist, sie einzuladen. Ach, hier eigentlich das Gleiche. Bitte Gott um Weisheit, Kraft und Willen und die Freude, das zu tun. Mach dir Gedanken, was du reden willst. Stell dich auf den Besuch ein. Bei unseren Nachbarn sind es Muslime. Die Frage, wie man sie erreichen kann. Und zu guter Letzt, das ist aber jetzt, soll nicht despektierlich sein. Vielleicht bist du jetzt erschlagen. Jetzt hast du mit dieser Predigt heute Morgen noch nicht gerechnet. Dann mach es wie die Kuh. Käus wieder. Die ganze Woche. Du wirst jetzt nicht alles umsetzen können. Aber wenn es dir hochkommt, kau es durch. Frag, was Gott von dir will. Und schluck es wieder runter. Es wird dir gut tun. Vielleicht müssen wir an der einen oder anderen Stelle unser Leben mit Gottes Hilfe umstellen. Eine Langzeitstudie hat gezeigt, dass wer sich einsam und isoliert fühlt, eher an Demenz erkrankt. Wollen wir Gottes Gebot wahrnehmen? Jeder, wie er es kann. Es ist kein Gesetz. Das, was ich vorher gesagt habe, ist nur ein Vorschlag. Um mit Gastfreundschaft gegen den Zeitgeist zu schwimmen, wo jeder nur nach sich selber schaut. Und jetzt wirklich zum Schluss. Ihr Lieben, wir sind Gäste hier auf dieser Erde. Psalm 119 heißt es, ich bin ein Gast im Land. Wir haben unsere Heimat im Himmel. Wir werden als Bürger des Himmels bezeichnet. Und so möchte ich schließen mit einigen Liedstrophen. Ich bin ein Gast auf Erden und habe hier keinen Stand. Der Himmel soll mir werden, das ist mein Vaterland. Hier reise ich bis zum Grabe, dort in der ewigen Ruhe. In Gottes Gnadengabe, die schließt mein Arbeit zu. Meine Heimat ist dort droben, da aller Engel schar, den großen Herrscher loben, der alles ganz und gar in seinen Händen träget und für erhält und alles hebt und leget, wie es ihm wohlgefällt. Du aber, meine Freude, du meines Lebens Licht, du ziehst dich, wenn ich scheide, hin vor dein Angesicht, ins Haus der ewigen Wonne, da ich stets freudenvoll, gleich wie die helle Sonne, mit anderen leuchten soll. Da will ich immer wohnen. Und nicht nur als ein Gast, bei denen, die mit Kronen du ausgeschmückt hast, da will ich herrlich singen von deinem großen Tun und frei von schnöden Dingen in meinem Erbteil wohnen. Herr Jesus, ich danke dir für den Morgen und für dein konkretes Wort auch heute Morgen. Mancher ist vielleicht aufgewühlt. Herr, du hast uns errettet, um anderen ein Segen zu sein. Und besonders den Hausgenossen des Glaubens heißt es eine gute Möglichkeit, Liebe einander zu zeigen. Hilft, dass jeder sich überlegt, einschließlich meiner Person, wie wir dazulegen und dir ähnlicher werden dürfen, dir zur Ehre leben dürfen. Wir leben nicht für uns, Herr, wir leben zum einen für unsere Mitmenschen, zuerst für dich, für unsere Mitmenschen, für die nächste Generation. Hilft, dass das, was wir mit dir erlebt haben, dass wir es teilen mit anderen, dass der Segen, den du uns gegeben hast, nicht Endstation bei uns macht, sondern dass er weitergeht an andere Menschen und vor allem auch für die, die dich noch nicht kennen. Lass uns ein Zeugnis sein in dieser Welt und unser Licht leuchten lassen, das wir ja von dir bekommen haben, damit die Menschen unsere Leben sehen, unsere guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Das soll unser Anliegen sein. Und so segne uns in diesem Sonntag. Du weißt, was wir vorhaben. Danke für den Sonnenschein, den du gibst. Danke, dass du jeden kennst. Und danke, dass wir eines Tages nicht mehr Gäste sind, sondern ein ewiges Erbteil haben. Das war dein Plan von Anfang an. Dafür preisen wir dich. Amen.